ich will jetzt unbedingt und ich zähle jetzt die Schäfchen und dann esse ich, dann trinke ich noch was und dann lege ich mich hin. Das funktioniert
keine
nicht.
Chance.
Wenn man versucht, mit Anstrengung einzuschlafen, das funktioniert nicht. Es muss einem geschenkt werden. Und genauso ist es in der Meditation auch.
Liebes Publikum, herzlich willkommen zu diesem Sonntagsimpuls am ersten Passionssonntag, dem Judika-Sonntag. Mit mir im Studio ist Juri Schütz. Er hat diese Woche schon ein wenig über die Ausrüstung gesprochen, die uns auf dem Weg zum Gipfel, zum Gottesberg begleitet. Herzlich willkommen. Juri, diese Werkzeuge sind alle sehr gut und fein, aber wir wollen heute über jemanden sprechen, der all diese Werkzeuge und noch viele mehr in seinem Koffer hat. Der Werkstattmeister, und das ist
der heilige Josef. Ja. Ich habe diesen Sonntag praktisch als Ausrede benutzt, um mal wieder über den heiligen Josef zu reden, was ich gern mache. Weil eigentlich ist es ja so, eigentlich ist es ein bisschen betrogen, weil normalerweise wäre es ja so, dass man im März über den heiligen Josef redet, aber weil es ja der Monat ist, der traditionell ihm geweiht ist. Wir haben auch das große Hochfest des heiligen Josef am 19. März. Aber ein Tag von meiner Woche, der Montag, war noch drin. Er war noch drin, deswegen kann ich über den heiligen Josef reden. Also wir sind jetzt schon im April, aber einen Tag habe ich vom März noch gehabt, deswegen können wir über ihn reden. Und ich will einfach darüber reden, inwieweit der heilige Josef uns in all diesen jetzt beschriebenen kleinen Hilfen im geistlichen Leben helfen kann, weil er der Vater unseres geistlichen Lebens ist. Also wenn Christus unser im geistlichen Leben unser Bruder ist und die Mutter Gottes unsere Mutter ist, unsere geistliche Mutter, die uns immer hilft, wie eine, wie unsere biologische Mutter nur im Himmel, ist der heilige Josef, weil er auch in der heiligen Familie war, unser geistlicher Vater, der uns immer in allen Schwierigkeiten und Nöten helfen kann.
Der heilige Josef ist aber oft ein bisschen vergessen, verglichen mit der Gottesmutter. Wie bist du persönlich auf ihn gestoßen?
Wie ich persönlich auf ihn gestoßen bin, war, glaube ich, das war 2021 im Jahr des heiligen Josef. Mhm. Also kann man sich noch daran erinnern, das war jetzt noch nicht so lange her, aber in der Kirchengeschichte ist es ja immer sehr dunkel gewesen um den heiligen Josef. Also man hat fast ein Jahrtausend gar nichts sozusagen. Also wir finden ihn im Evangelium, aber in der Kirchengeschichte taucht er nicht so oft auf. Es ist eine sehr verborgene Gestalt. Also er war sehr nah dran an Christus, an Gott, auch an der Mutter Gottes. Er hat 30 Jahre, das wissen wir, mit Christus in Nazareth gelebt, aber er taucht erst dann hier und da manchmal auf in der Kirchengeschichte. Zum Beispiel die Franziskaner bringen so ein bisschen ins Spiel. Man merkt, dass da die ersten Andachten entstehen. Auch sie bauen das vor, dass das heilige Josefsfest eingeführt wird. Richtig geht die Andacht erst los mit Katharina von Siena, spanische Mystikerin.
Theresia von Avila?
Theresia von Avila, genau. Bei ihr geht die Andacht so richtig los. Also sie erwähnt den heiligen Josef als ihren geistlichen Vater in ihrer Biografie auch. Ja. Und sagt auch immer, wenn jemand den heiligen Josef, wenn jemand eine Andacht zu ihm aufbaut, dass er dann sichtbar in den Tugenden und der Heiligkeit einfach wächst. Mhm. Und dass es viele verschiedene Heilige gibt im Kalender, die in verschiedenen Sachen uns helfen, aber der heilige Josef hat die Eigenart, dass er in allen Dingen hilft.
Er ist uns nicht nur Helfer, sondern auch Vorbild für mich persönlich. Hat mir das Buch von Father Calloway recht weit geholfen. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Das ist so ein bisschen verbunden, eine Andachtsübung. 33 Tage, meine ich, sind es, wo man mit dem heiligen Josef betet. Aber jeden Tag kriegt man auch so ein bisschen einen Impuls. Wer ist der heilige Josef überhaupt? Man merkt, die Kirche hat schon lange eine Verehrung zu ihm, eben weil er im geistlichen Leben ein Vater, ein Vorbild ist. Was kannst du uns dazu sagen?
Der heilige Josef gibt uns ein glänzendes Vorbild einfach grundsätzlich in den erstmal in den nicht in den Kardinaltugenden. Also bevor wir zu den göttlichen Tugenden kommen, geht es um die Kardinaltugenden, die Grundlage auch vom geistlichen Leben sind. Er gibt uns ein ganz großes Vorbild in der Klugheit. Also die Klugheit besteht ja daraus, dass man erstmal ein Konzilium macht, also eine Überlegung in einem wichtigen Punkt. Dann ein Judizium, man trifft eine Entscheidung und dann ein Imperium, also man gibt einen Befehl, man schreitet zur Tat. Und in den drei Punkten hilft uns der heilige Josef, also er gibt uns ein Vorbild. Er empfängt seine Weisungen, also was er tun soll, immer von einem Engel im Schlaf, also in einer tiefen Ruhe, aus der er kommt. Er ist in einer tiefen Ruhe des Gebetes. Und da empfängt er den Befehl des Engels, steht auf, zögert keine Sekunde und schreitet sofort zur Tat. Also gibt uns da ein Vorbild einfach in der Klugheit.
Also in seinem Kopf war quasi schon ein Automatismus gesetzt. Ganz wenn klar, was von Gott kommt, dann muss ich selber nicht mehr überlegen, dann mache
genau,
ich einfach.
Dann gehe ich sofort drauf los und genau, zeigt uns einfach, wie man schnell zur Tat schreitet. Weil oft haben wir das in unserem geistlichen Leben auch, dass wir uns hin und her entscheiden. Zum Beispiel, es ist ein großes Ding, worüber ich schon mal geredet habe, in der Gebetsregel ist es so, wenn man sich einen klaren Leitfaden am Tag macht, welche Gebete man zu welcher Stunde des Tages betet, dann ist es am Anfang so, dass man sich noch schwer tut, diese Punkte abzuarbeiten, aber irgendwann ist es so, dass ein Automatismus stattfindet, dass man es einfach macht, dass man nicht mehr zögernd hin und her sucht, was kann ich jetzt machen, kann ich jetzt den Rosenkranz beten, kann ich in Betrachtung machen, kann ich jetzt dieses und jenes tun, sondern man weiß, man tut jetzt das und spart somit auch viel Zeit. Und weiter ist uns der heilige Josef einfach ein Vorbild in der Opferbereitschaft. Also er war sofort bereit, als der Engel ihm das gesagt hat, er soll aufbrechen nach Ägypten, er soll seine Frau und das Kind nehmen und sofort gehen, hat er keine Sekunde gezögert, er hat alles zurückgelassen, eine Zukunft, die komplett unsicher war und ist uns auch ein Vorbild da in ausweglosen Situationen einfach. Was tue ich in so einer Situation? So, Herodes ist auf der Suche, er will das Kind umbringen und wie komme ich hier raus?
Also Josef, einerseits ein Mann, der wirklich auf die Vorsehung Gottes vertraut. Er vertraut absolut darauf, dass Gott alles denen zum Guten bereitet, die ihn lieben. Andererseits ist er wirklich bereit, alles hinter sich zu lassen. Er verlässt sein Haus, sein Heim und geht mit Frau und Kind und vielleicht dem Gepäck, was auf einen Esel passt, nach Ägypten, mehrere hundert Kilometer weit weg in die Flucht, bleibt dort mehrere Jahre, so wie es die Tradition überliefert. Und ist uns so ein Vorbild auch in ausweglosen Situationen, weil wir denken, die Welt bricht über uns zusammen, was können wir nur tun?
Genau, zum Beispiel auch, als er von der Schwangerschaft Mariens erfährt, ist es so, es ist eine unerklärte Schwangerschaft. Eigentlich nach dem jüdischen Recht ist es ein großes Skandal, der da passiert ist, sozusagen. Der heilige Josef, es gab Regeln, Frauen, die vorehelich sozusagen zum Kind gekommen sind, zu steinigen. Was soll er jetzt tun in so einer Situation? Und er entscheidet sich trotz all diesen Schwierigkeiten nicht tatenlos zu bleiben, sondern er sagt, ich will mich im Geheimen von ihr trennen. Und erst dann kommt Gott und durch den Engel und sagt ihm, nein, er muss das nicht tun. Also es ist genauso wie wenn wir im Leben, wenn Gott uns schwierige Kreuze sendet, dann erwartet er von uns, dass wir erst einmal mit dieser Prüfung umgehen und überlegen, was wir tun, ruhig bleiben, eine Entscheidung treffen, die richtige Richtung gehen und er hilft dann mit seiner Gnade uns weiter sozusagen und löst auch.
Wobei es gibt ja nicht alleine, ja, in der Kirchengeschichte auch immer wieder Diskussionen, ob Josef wirklich nicht wusste, was passiert. Es gibt ja neben dieser Theorie, dass er nicht wusste, was da war und sich aus seiner Rechtschaffenheit einfach von Maria trennen wollte, auch die Theorie, dass er sehr wohl ahnte, was da geschieht und sich aus Demut vor der Heiligkeit Gottes gesagt hat, ich bin nicht heilig genug, um daran teilzunehmen, am Leben des Messias zu wirken. Ich distanziere mich von Maria und deshalb, weil er wusste, dass es nicht als natürlich...
Er gibt uns da halt auch ein Vorbild sozusagen. Also wenn man, also die Kirche lässt einem ja frei, ob man diese zwei Theorien sozusagen, also ob er das nicht wusste, ob er es wusste, also lässt die Kirche einem frei. Aber falls das stimmt, gibt einem darin das Vorbild einfach auch der Ehrfurcht vor dem Mysterium der Menschwerdung, dass man erstmal zurücktritt, dass man sozusagen die Mutter Gottes wirklich sieht, dass das, was sie wirklich ist, die Mutter Gottes. Also dass das nicht eine gewöhnliche Frau war. Und Josef hatte diesen, in dieser Theorie hatte er diesen Reflex, dass er sagt, ich muss da zurücktreten.
Also wirklich die Verbundenheit von Frömmigkeit und Gerechtigkeit.
Genau.
Also Josef konnte sich auch gegen schlechte Gedanken, gegen falsche Vorstellungen wehren. Das ist ja in unserem geistlichen Leben auch etwas ganz Wichtiges, dass man wahrnimmt, wenn wir schlechte Gedanken haben. Ich muss mich von denen trennen. Wie tue ich das am besten?
Genau. Josef gibt uns ein Vorbild darin, wie wir umgehen in unserer Gedankenwelt. Also er ist ein Heiliger des verborgenen Lebens. Es geht darum, was in uns passiert. Nicht die Äußerlichkeit, also praktisch wie wir uns geben, wie zum Beispiel der Herodes, der seinen prunkvollen Palast hatte. Er hat auch den Tempel neu gebaut. Nein, Josef ist ein Heiliger des verborgenen Lebens. Es geht praktisch darum, was in uns vorgeht. Und er gibt uns da ein Vorbild. Er lässt in dieses Nazareth, also praktisch in diese heilige Familie, lässt er nur Freunde ein. Zum Beispiel in Bethlehem lässt er die Magier, die Weisen aus dem Morgenland oder die Hirten ein. Er lässt Simeon und Hanna ein, also die Freunde des Heilands. Aber er hält die Soldaten, also die, die ihm schaden wollen, draußen. Die sind ein Symbol praktisch für die bösen Gedanken, die schlechten Einfälle, die uns oft halt quälen, sozusagen. Und Josef gibt uns da ein Vorbild einfach der Ruhe. Er tut das komplett unaufgeregt. Es ist nicht so, dass er die Soldaten abwehrt mit Schwert und Schild so, oder wie der, hilf mir mal weiter, wie hieß der, der die Philister abgewehrt hat, der Simson, der einfach mit der Eselskeule sie alle halt vernichtet, sondern er macht das total unaufgeregt. Er weicht aus. Also er lässt es an sich vorüberziehen. Weil wenn wir anfangen, gegen die schlechten Gedanken aktiv zu kämpfen und dieses, nein, ich will da nicht dran denken und ich will auf keinen Fall und das ist so furchtbar, und dann wird es immer größer. Ja. Und aber wenn wir mit dem heiligen Josef da gehen, dann ist es so, wie als würden sich da Berge einfach wie von nichts einfach heben und ins Wasser sich versetzen von selbst. Also wenn wir nur genug Glauben haben.
Ein bisschen analog, wie es Philipp Neri gesagt hat, er hat es nur über die Keuschheit gesagt, aber vielleicht kann man das allgemein auf schlechte Gedanken projizieren. Am Schluss gewinnt nur der Feigling, also der wegläuft. Man muss die Dinge gar nicht konfrontieren.
Ja, man muss sie nicht konfrontieren.
Das nächste Mal, wenn die Soldaten kommen, einfach nach Ägypten.
Genau, ja. Und er flieht auch nach Ägypten, denn man möchte meinen, so er flieht dann irgendwo hin, wo es praktisch schöner ist. Aber nein, es ist Ägypten. Es ist praktisch die Herkunft da, wo das Volk Israel ja eigentlich weg wollte, sozusagen. Und er kehrt dann erst wieder zurück, nachdem Herodes gestorben ist.
Mhm. Aber so macht er mit dem Heiland als Kind dann auch eigentlich diese Reise des Volkes Israel noch einmal durch.
Wieder zurück, ja. Er gibt uns da eine Typologie, also ein Vorbild, sozusagen, dass Christus, wie das Volk Israel aus Ägypten ausziehen musste, dasselbe ja eigentlich nochmal tut, um dann wieder ins Heilige Land zu kommen. Ja.
Nichtsdestotrotz, im Ganzen Josef ein pragmatischer Mann, der wusste, wie man handeln muss, war aber auch ein Handwerker. Das heißt, für ihn als frommen Mann, er wusste einerseits, wie kann man Arbeit und Gebetsleben in Einklang bringen, wie kann man gleichzeitig seinen Standespflichten treu bleiben, eher als Vater und Ehemann. Was denkst du, wie hat so ein Alltag bei ihm ausgesehen? Hat er davon 8 bis 12 gebetet und Nachmittag ein bisschen gewerkelt, oder ist es doch ein bisschen realistischer?
Wir wissen von einer großen Gebetspraxis im Volk Israel. Also zum Beispiel, das kann ich jetzt alle klugen Pharisäer da draußen fragen, und ich frage dich jetzt, was glaubst du, was das größte Gebot im Alten Testament war?
Du sollst Gott lieben und deinen Nächsten wie dich selbst.
Genau, höre, O Israel, der Herr ist unser Gott, der Herr ist einzig, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben aus deinem ganzen Herzen, aus deiner ganzen Seele, mit all deiner Kraft. Das ist ja auch das, was Christus dann die Pharisäer fragt. Aber was steht da im Deuteronomium dann gleich danach? Diese Worte, die ich dir heute vorschreibe, sollen in deinem Herzen bleiben, auch deinen Kindern sollst du sie einschärfen und von ihnen reden, wenn du zu Hause oder auf Reisen bist, wenn du dich hinlegst oder aufstehst. Also es war ja nicht so, dass im alten Israel jeder, wie wir jetzt, die Bibel einfach immer dabei hatte. Das war praktisch im Toraschrein, in der Synagoge oder wenn man reich war. Es war viel zu teuer. Wenn man reich war, dann hatte man vielleicht sowas wie der äthiopische Kämmerer.
Genau, der hatte eine Schriftrolle von Jesaja, aber auch da, er hatte nur die Schriftrolle, nichts, um das auszulegen.
Genau. Man hat früher die wichtigen Teile der Schrift, zum Beispiel die Bücher Mose, viele Teile davon einfach auswendig gelernt, und man hat seinen Kindern das gelehrt. Das ist ja auch ein Riesenmysterium, ne? Der heilige Josef hat Christus auch was beigebracht. Also wir wissen, dass Jesus an Gnade und Weisheit. Vor den Menschen, also vor Gott und vor den Menschen zunahm. Also in seiner göttlichen Natur natürlich nicht, aber in seiner menschlichen Natur hat er gelernt. Und das war vom heiligen Josef. Der hat ihm Beten beigebracht. Und er hat das überall getan. Also es war ein Ausgleich. Also Josef bringt einem selbst, also uns auch bei, wie wir einen Ausgleich zwischen Gebet und Arbeit machen.
Und wie sieht das dann aus? Wie kann ich von ihm lernen, in meinem Alltag Gebet und Arbeit in Einklang zu bringen?
Das ist etwas, was ich in einem von den 6 Tagesimpulsen speziell besprochen habe. Das ist am besten in der geistlichen Führung zu besprechen. Also wenn man sich nicht sicher ist, wie man das macht, soll ich jetzt 50 Novenen beten und am nächsten Tag überhaupt nichts machen. Das passiert manchmal im geistlichen Leben am Anfang, dass man dann so riesige Gebetserlebnisse hat auf Wallfahrten oder so und am nächsten Tag ist überhaupt nichts los. Und am nächsten Tag ist Sonntag und man denkt sich, ja okay, ich habe keine Lust jetzt irgendwie zu gehen. Und die geistliche Führung ist etwas, wo man das sehr gut besprechen kann. Und ein ganz großes Vorbild ist uns der heilige Josef eben in der geistlichen Führung. Also er war Jesus ein Vater. Und wir brauchen auch, wenn wir im geistlichen Leben voranschreiten wollen, einen Vater in unserem Leben, der uns etwas beibringt, uns belehrt in gewissen Fragen, uns ein Horarium gibt, also einen Tagesablauf.
Ich greife hier das gerade vielleicht auf. Die geistliche Lesung, die Schrift, ja. Das ist ja eines der Werkzeuge, eine der Übungen, die du uns ans Herz gelegt hast für diese Wanderung auf dem Gottesberg. Wir haben schon darüber gesprochen, der heilige Josef hat die Schrift gelesen, er hat sie auswendig gekonnt zu einem gewissen Grad, auch Jesus beigebracht. Wie können wir als seine geistlichen Kinder an seiner Hand die Schrift lesen?
Also die Schrift funktioniert ganz oft so. Am Anfang ist es so, man liest die Schrift und denkt sich, warum soll ich jetzt, wenn ich das Buch Numeri aufschlage, dann wissen, wie viele Leute in dem Stamm und in der Gruppe vom Volk Israel war und wie die hießen, wie viele da drin waren. Man braucht einen Leitfaden, wie man die Heilige Schrift liest. Ein ganz großes Werkzeug, um Frucht zu bringen im Bibelstudium, ist einfach die Typologie. Also da ist der heilige Josef ein ganz großes Beispiel dafür. Vom heiligen Josef ist im Neuen Testament fast gar nichts berichtet, aber wir haben Vorbilder von ihm. Wir haben zum Beispiel den Patriarchen Josef in der Genesis, dessen Leben so ein bisschen das Leben des heiligen Josef auch widerspiegelt. Also Typologie ist praktisch eine Ähnlichkeit. Und es ist praktisch auch so, der Patriarch Josef muss wie der heilige Josef nach Ägypten gehen, eigentlich gegen seinen Willen. Er wird praktisch aufgefordert, er muss dahin gehen. Das ist seine Pflicht. Er ist in einer schweren Notsituation. Er wird von seinen Brüdern verkauft. Er wird von dem Pharao versklavt. Die Frau von dem Pharao versucht, ihn zu verführen. Und er schafft es in dieser Situation, das Beste einfach daraus zu machen. In einer komplett widrigen Situation. Er schafft es irgendwie, sich dem Pharao wohlgesonnen zu machen und also deutet ihm seine Träume und verwaltet dann seinen ganzen Besitz. Der Pharao gibt ihm all seinen Besitz zur Verfügung, er nennt ihn sogar seinen Vater. Und so ist es bei uns im geistlichen Leben auch. Also eins der größten Sachen, die bei uns im geistlichen Leben existieren, ist, also als katholische Christen, ist die Heilige Messe. Wir gehen zur Heiligen Messe und das ist das Mahl Gottes, das ist die Opferfeier. Und was tun wir dort, wenn wir im Stand der Gnade sind, so oft wie wir wollen, empfangen wir den Leib Christi. Und der heilige Josef hat die Typologie des Patriarchen Josef. Was hat der Patriarch Josef gemacht? Er hat die Kornkammern des Pharao gefüllt, also seines Königs sozusagen. Er hat vermehrt, er hat für Wohlstand gesorgt. Wenn wir Probleme haben damit, zur heiligen Eucharistie zu gehen, uns irgendwie schlecht fühlen, oder uns nicht richtig vorbereiten, kann man den heiligen Josef immer an die Hand nehmen und er wird einen zur richtigen Vorbereitung führen.
Sozusagen. Also auch der heilige Josef wäre am Sonntag in der Kirche gewesen.
Auch der heilige Josef wäre am Sonntag in der Heiligen Messe gewesen, genau.
Das sieht man ja vielleicht daran, dass er die vorgeschriebenen Wallfahrten nach Jerusalem mit seiner Familie durchführt.
Genau, also er hat die traditionellen, er hat die großen Wallfahrten des jüdischen Volkes mitgemacht und er hat diese Regeln eingehalten, zum Beispiel die Beschneidung. Er ist ganz klar hingegangen am achten Tag und hat sein Kind beschneiden lassen. Mhm. Und er ist auch nach 40 Tagen, nach der Geburt, sind sie nach Jerusalem gegangen, um das Opfer zu entrichten.
Mhm. Eigentlich die beliebteste Gebetsübung, Andachtsübung in unserer Kirche ist der Rosenkranz. Jetzt der Rosenkranz, dieses Gebet richtet sich nicht an Josef, sondern an seine liebe Braut. Wie können wir den Rosenkranz trotzdem mit Josef beten?
Genau, also die Kirche verlangt ja von uns auch nicht und ich auch nicht, dass man jetzt sich zu seinem schon bestehenden geistlichen Leben, was für viele einfach der Rosenkranz ist im Alltag, nicht nochmal eine halbe Stunde draufzupacken, jetzt extra Andacht zum heiligen Josef. Wenn man das will, dann habe ich überhaupt kein Problem. Aber es ist nicht verlangt. Sozusagen, der heilige Josef ist ein verborgener Heiliger, der praktisch durch seinen Schatten wirkt. Also es geht einfach nur darum, sich dem heiligen Josef hin und wieder anzuvertrauen oder hin und wieder ihnen seine Gebete mit einzuschließen. Aber er hilft uns einfach, zu seiner Braut auch zu gehen. Die heilige Maria ist seine Ehefrau und zu jeder Ehefrau gehört auch der Mann. Und er ist praktisch dort und führt uns an der Hand zu seiner Frau und hilft uns, den Rosenkranz besser zu beten.
Hm.
Und die Geheimnisse auch zu betrachten. Er kommt ja in den meisten Geheimnissen im freudenreichen Rosenkranz auch vor.
Ja.
Also er ist der Inhalt auch davon.
Vielleicht auch als Vorbild eher, der bei der tatsächlichen Ausführung dieser Geheimnisse auch staunend daneben stand.
Staunend daneben stand, wie wir das als Rosenkranzbeter ja auch machen.
Hm.
So, also wir sind ja dann, also wir, nach dem heiligen Ignatius von Loyola kann man sich in der Betrachtung ja auch hineinversetzen in bestimmte Personen. Und Josef ist der, der staunend und sich wundernd auf diese ganzen Geheimnisse auch schaut.
Mhm.
Und auch partizipiert. Also wir haben ja dieses im Geheimnis, wo Jesus im Tempel wieder aufgefunden wird. Das klingt so, ja, die freudenreichen Geheimnisse. Aber als das passierte, das war furchtbar.
Das muss mies gewesen sein.
Stell dir mal vor, du verlierst dein eigenes Kind 3 Tage lang. Ja. So, sie sind auf dem Heimweg, sie müssen erstmal nach Jerusalem kommen. Was für Gedanken, die sich da im Kopf, was sie da im Kopf gehabt haben, das kann man sich gar nicht vorstellen. Und als sie ihn dann finden, ist es so, dass seine Mutter ja auch zu ihm sagt, ich und dein Vater haben dich mit Schmerzen gesucht. Mhm.
Quin fecisti nobis, wie kannst du uns das antun?
Wie kannst du uns das nur antun? Und auch das griechische Wort für mit Schmerzen ist dasselbe, was später verwendet wird im Gleichnis vom armen Lazarus, was dann der reiche Mann in der Hölle dann, also im Sheol dann auch sagt, so was wie mit Schmerzen.
Mhm.
Also es ist mit dem höllischen Schmerz vergleichbar. Also sie haben die Hölle durchgemacht.
Der heilige Josef hat Auf und Abs gehabt, wie man so schön sagt. Es muss sehr lebhaft gewesen sein, als er den Heiland verloren hat. Nichtsdestotrotz prägende Erlebnisse in seinem Leben hat er auch oft im Schlaf gehabt. Wie kann das für uns irgendwie vorbildlich sein?
Ja, das klingt ja immer am Anfang ein bisschen lustig, dass man diesen Witz in der Frömmigkeit auch immer macht mit der Meditatio Horizontalis, dass man praktisch, ja, man schläft einfach nur. Also unser Schlaf ist natürlich jetzt nicht immer die Meditation. Der heilige Josef war ein gerechter Mann, er ist ein unglaublich heiliger Mann gewesen und sein Schlaf ist für uns nicht einfach nur ein normales Ruhen, sondern ein Schlaf des Gebetes gewesen. Er hat praktisch da seine Offenbarungen gehabt. Also der Engel hat mit ihm im Traum geredet. Der Schlaf des heiligen Josefes kann für uns ein Vorbild sein in der Meditation, ein sanftes Hinübergleiten. Jeder, der versucht, schlafen zu gehen, einzuschlafen, der weiß, wie schwierig das ist, wenn man es wirklich hartnäckig versucht. Also wenn man sagt, ich will jetzt unbedingt und ich zähle jetzt die Schäfchen und dann trinke ich noch was und dann lege ich mich hin und es funktioniert nicht, stehe ich nochmal auf, dann setze ich mich hin und dann lege ich mich nochmal hin und das funktioniert
keine
nicht.
Chance.
Und wenn man versucht, mit Anstrengung einzuschlafen, das funktioniert nicht. Es muss einem geschenkt werden.
Mhm.
Genauso ist es in der Meditation auch.
Ja.
Also man kann natürlich, wir können mit unserem Vermögen, mit unseren normalen Tugenden versuchen, einen Vorbau zu leisten, aber den anderen Teil muss Gott tun. Also Gott spricht zu uns. Wir sind ja keine Technikgurus, die praktisch einfach nur, ja, ich muss das ganze Ding auswendig gelernt haben und dann bin ich im geistlichen Leben, sondern Gott muss mit seiner Gnade wirken und einem da helfen. Und da ist der Schlaf des heiligen Josef ein Vorbild. Praktisch, man muss dieses Sanfte hinübergleiten und diese Ruhe auch, diese innere Ruhe, die er gehabt hat, auch zum Vorbild nehmen.
Ja, diese Gnade Gottes wirklich als Geschenk annehmen. Eine weitere Gnade, ein großes Geschenk, die wir auch annehmen wollen, ist die überlieferte Form der Liturgie, die wir auch feiern heute, den ersten Passionssonntag, Judikame. Auch irgendwie passend für den heiligen Josef, nicht?
Genau, also gleich im Eingangspsalm, im Introitus, haben wir das im Judikame. Rette mich vor dem...
Ab homine inique doloso erue me.
Genau, also vor dem... Menschen
dem
mit den
bösen und dem listigen Menschen.
Genau, vor dem rette mich. Also der heilige Josef ist jemand, der flieht vor jemanden, vor dem König Herodes dem Großen, der ja den Auftrag erlässt, der Angst hat um sein irdisches Königreich, der ja praktisch eine Art Fake-König war in Judäa, ein eingesetzter König von den Römern, der das alles regiert und unglaublich Angst hatte, seine Regierung zu verlieren. Und deswegen befiehlt er diesen Mord von diesen Kindern in Bethlehem. Er will alle Kinder umbringen. Das ist ein total aberwitziger Befehl gewesen. Und er erschrickt und ganz Jerusalem mit ihm. Und da können wir uns den heiligen Josef drin vorstellen in diesem Psalm. Also er ist der gerettet wird vor diesen Menschen. Und auch im Tagesevangelium heute ist es so, dass sich Jesus verbirgt. Also er verbirgt sich im Evangelium vor den Juden und geht aus dem Tempel heraus.
Mhm.
Und in der Kindheitsgeschichte Jesu ist es ja so, dass sich Jesu auch verbirgt in Nazareth, in einem irgendeinen abgelegenen Dorf irgendwo, interessiert niemanden. Es wird in
Galiläa der Heiden.
Galiläa der Heiden, es wird nirgendwo erwähnt auch. Dort verbirgt er sich, dort verbirgt sich Gott. Und heute ist es ja so, dass wir in der überlieferten Liturgie auch die Kreuze verhüllen.
Also du als Sakristan bist natürlich direkt involviert.
Genau, das ist manchmal ziemlich schwierig. Und es kommt aus einer Zeit, wo die Kreuze mit Juwelen besetzt waren und vor Gold gestrahlt haben.
Ja,
und
also wirklich eine Pracht.
Und es ist praktisch so, auch im geistlichen Leben oder generell, wenn etwas fehlt, dann fällt es einem viel mehr auf, als wenn es immer da ist. Wenn man eine Sache aus einem Raum herausnimmt, zum Beispiel ein Bild abhängt, dann merkt man, da stimmt irgendwas nicht. Dann denkt man sich, dann wird man aktiv, dann schaut man hin.
Ein bisschen paradox beim Kreuz. Eigentlich kommt jetzt die Zeit, wo das Kreuz immer präsenter wird.
In den Mittelpunkt rückt. Aber dadurch rückt es noch viel mehr in den Mittelpunkt, weil man es praktisch wegnimmt aus dem Augenschein. Wenn man es immer sieht, dann nutzt es sich ein bisschen ab. Man wird gewöhnt daran. Aber wenn man es wegnimmt, 2 Wochen im Jahr, dann konzentriert man sich noch viel mehr darauf. Zum Beispiel, ich vergleiche das immer gerne damit, wenn im Leben eine geliebte Person stirbt, dann ist es so, dass man unglaubliche Trauer hat, aber nachdem alles praktisch passiert ist, auch die Beerdigung, ist es so, wenn man einen Moment hat, den man normalerweise mit dieser verstorbenen Person erlebt hätte, zum Beispiel einen Urlaub, den man jedes Jahr gemacht hat, und da war diese Person immer dabei, dann kommt dieser Schmerz wieder. Es erinnert einen dran. Nur das Fehlen ist der Hinweis darauf. Das Verborgene. Also wie wir die Kreuze verbergen am Judikame Sonntag und auch Christus verborgen ist in Nazareth. Das Verborgene ist manchmal viel lauter als das Offensichtliche.
Vielleicht, dass wir das Ganze noch auf einen positiven Ton bringen. Was kannst du denn unseren Zuhörern, Zuschauern für eine Frömmigkeitsübung zum heiligen Josef empfehlen?
Die große Empfehlung ist einfach, den heiligen Josef als Vater im geistlichen Leben sich zu nehmen. Also das kann durch eine Weihe geschehen oder einfach nur durch einen Beschluss. Aber die Kirche bietet auch mehrere Andachten sozusagen an, was sie in ihrem Repertoire hat. Ein ganz großes Hilfsmittel ist die Litanei zum heiligen Josef, die ich immer empfehlen kann, weil da die ganzen Titel vom heiligen Josef durchgearbeitet werden. Mhm. Sozusagen man bekommt einen Überblick, in welchen Tugenden er brilliert hat oder wessen Schutzpatron er ist, sozusagen, also der Schutzpatron der Sterbenden zum Beispiel. Schärft sich ein, wenn man die öfter betet. Es gibt auch das Memorare vom heiligen Josef und noch viele andere Andachten. Zum Beispiel, es gibt auch die 30-tägige Novene zum heiligen Josef, die ziemlich aufwendig ist, also ziemlich lange. Aber ich habe von Freunden und von mir selbst auch wirklich gute Erfahrungen gemacht und auch gehabt dadurch, durch diese Novene.
Lieber Juri, vielen Dank, hast du uns an diesem Judika-Sonntag den heiligen Josef ein wenig näher gebracht. Ihnen, liebes Publikum, wünsche ich weiterhin eine besinnliche Fastenzeit und wir sehen uns nächste Woche.